Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 589. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Ja, und die anderen sind eher so im Geiste dabei, die müssen arbeiten oder sind anderweitig verhindert. Von daher halten der Dennis und ich hier die Motivation hoch und sprechen auch in dieser Länderspielpause über die Eintracht. Und es gibt ja doch das ein oder andere, was es dann zu besprechen lohnt. Bevor wir das aber tun, natürlich wie immer der Hinweis an dieser Stelle an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns unterstützen könnt. Weil wir zu einem ganz, 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 ganz großen Teil einfach dadurch finanziert werden, was ihr uns in regelmäßig, vielleicht auch in unregelmäßigen Abständen zukommen lasst. Von daher vielen Dank dafür. Und wenn du da draußen noch nicht dazugehörst, aber vielleicht auch mal drüber nachdenken möchtest, dann schau doch einfach mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findest du alle Informationen. So, und jetzt lass uns über die Eintracht sprechen, beziehungsweise genauer gesagt wahrscheinlich erstmal über Eintracht-Spieler, weil es gab ja die Länderspielpause.
Jawohl.
Oder ist offiziell, glaube ich, sogar noch, weil Bundesliga ist ja erst wieder am Freitag für die Eintracht, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Jedenfalls waren auch eine ganze Reihe von Eintrachtlern international unterwegs, unter anderem auch der Herr Collins, der durfte nämlich sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben. Hast du das Spiel denn verfolgen können oder zumindest in Auszügen oder im Nachbericht gesehen?
Das Spiel habe ich tatsächlich nur in Auszügen gesehen. Wie es halt so ist, schwieriges Spiel, Mannschaftsleistung generell ja nicht sonderlich prickelnd und dementsprechend da rauszustechen oder für ein Debüt hat mir sehr leid getan für ihn, dass er gerade so ein Spiel dann erwischt hat. Aber weder groß positiv noch groß negativ aufgefallen. In der Nachkritik habe ich nur gehört von Nagelsmann 2-3 Interviews, wo es um diese taktischen Dinge auch ging, die er gerne dann mit dem Verein auch besprechen würde, um da noch Collins weiterzubringen. Was auch immer er damit meinte, es war wohl ja sehr offensives Spiel, was er gemacht hat, dadurch Räume hinter ihm aufgegangen sind, die, ja, ich nenne es jetzt mal, die restlichen verbleibenden Verteidiger wohl nicht sonderlich gut schließen konnten. Naja, wie gesagt, hat mir ein bisschen leid getan für ihn, hätte sicherlich ein anderes, besseres Spiel, wenn die Mannschaftsleistung einfach funktioniert, dann ist das, glaube ich, auch für jemanden, der neu reinkommt, deutlich einfacher und besser. Ja. Dementsprechend, das war jetzt so das, was ich aber bitte nicht auspeitschen, denn ich habe es tatsächlich nicht in voller Länge verfolgt. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, René.
Ja, ich habe es leider auch nicht in Gänze verfolgt, aber ja, also ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt, die gesamte Mannschaft hat in dem Moment einfach kein gutes Spiel gemacht. Das war natürlich dann für Collins jetzt einfach ein blödes Spiel, um da sein Debüt zu geben. Ich fand trotzdem, dass er das in den Teilen, die ich live oder dann in der Zusammenfassung gesehen habe, dass er da ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat und dass es da keinerlei Grund gibt, sich irgendwas vorzuwerfen. Also, ne, das war halt einfach in dem Moment alles irgendwie nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Ich glaube, der hat einfach aber auch noch, also eine große Karriere vor sich, sei es jetzt im Vereinsfußball als auch in der Nationalmannschaft. Und gerade auf den Positionen, die er jetzt spielen kann, gibt es jetzt auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Konkurrenten. In Innenverteidigung wird jetzt erstmal noch ein bisschen gesetzt sein, aber da auf der Außenbahn, ja, da kann der schon gut spielen. Und sämtliche Kritik von irgendwelchen Menschen, die sagen, er hätte da noch nie irgendwie gespielt, die ist erstmal grundsätzlich falsch, weil er hat bei der Eintracht schon auf dieser Außenverteidigerposition gespielt. Und das hatte ja Nagelsmann auch gesagt, Joshua Kimmich, der spielt bei den Bayern zentrales Mittelfeld und dann bei der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger. Also, das ist jetzt auch irgendwie, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja.
So ist es.
Ja.
So ist das.
Dann gab es noch das zweite Spiel, da durfte ja dann Robin Koch ran, ist da ja auch dann glücklicher oder erfolgreicher unterwegs gewesen. Wobei auch da fand ich das Ergebnis am Ende des Tages dann auch sehr über den eigentlichen Spielverlauf hinweg getäuscht hat. Das war bei weitem nicht so souverän, wie das Ergebnis es vielleicht irgendwie hat erscheinen lassen.
Ja, wobei man sagen muss, da, und wir wollen ja hier keinen DFB- oder Nationalmannschaftspodcast draus machen, trotzdem auch nochmal auf die Leistung von Robin Koch speziell geschaut. Grundsolide, du merkst auch, dass er da wirklich eine sehr, sehr, ist einfach reife Leistung, die er da gezeigt hat, hat mir sehr gut gefallen. Klar, kann man jetzt wieder sagen, ja, aber der Gegner hat ja auch und was weiß ich, was da wieder an Argumenten jetzt kommen kann. Man muss wirklich sagen, Robin Koch hat nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das hilft ihm sicherlich auch bei den Spielen für die Eintracht weiter. Und dementsprechend hat es mich sehr gefreut, dass er da dass so eine Leistung zeigen konnte.
Ja, das ist korrekt und ich glaube, das belohnt ihn dann halt einfach und er ist ja dann auch von Krösche in dem Interview Anfang der Woche entsprechend gelobt worden. Also ich glaube, die lernen da noch eine ganze Menge dazu und diese Herausforderung oder diese Möglichkeiten zu bekommen ist dann auch einfach viel, viel wert und es waren ja jetzt auch nicht die einzigen Eintracht-Spieler, sondern da waren ja doch noch eine ganze Reihe, die international unterwegs waren und ich finde das einfach auch dann nochmal, wie soll ich sagen, das zeigt nochmal oder unterstreicht nochmal die Arbeit der Eintracht in den letzten Jahren, dass wir einfach so viele Nationalspieler dann auch einfach mittlerweile im Kader haben für die unterschiedlichsten Länder. Das kriegst du ja auch nicht hin, wenn du da jetzt nicht irgendwie gute Arbeit leistest in den letzten Jahren. Also das unterstreicht das einfach nochmal, finde ich, ganz, ganz deutlich.
Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich drücke immer, es war natürlich jetzt ein bisschen, der Zeitpunkt war wieder mal für uns Schrott, ne? Bist so ein bisschen aus dem Flow gerissen worden. Sehe ich schon auch so wie du, dass es eine Belohnung ist. Muss dann auch sagen, sehr stark, dass ich glaube Doan war es, der frühzeitig abgereist ist, darauf verzichtet, um am Freitag dann fit und mit Vollgas rangehen zu können für unsere Eintracht. Dementsprechend auch da ich sag mal, ein bisschen Magenschmerzen ist auch dabei. Man hat ja auch immer Angst, dass sich einer verletzt oder dass dann doch mit Wehwehchen oder komplett mit Jetlag und gerade zu Burnout wieder zurückkommt. Dementsprechend jetzt alles okay. Zeitpunkt war nicht ganz optimal. Drücken wir jetzt einfach die Daumen, dass wir genauso weitermachen können, wie wir vor der Länderspielpause aufgehört hatten.
Ja, das ist natürlich dann jetzt einfach sehr, sehr doof in Anführungszeichen, dass du halt jetzt diese Länderspielpause hast, dass du halt, wie zum Beispiel am Beispiel Doan, dann halt auch Nationalspieler hast, die jetzt auch weitere Reisen eventuell auf sich nehmen müssen und dass du dann halt dieses Freitagsspiel hast. Ich meine, da würde sich jetzt auch ein anderer Verein drüber beschweren, der dann vielleicht irgendwie viele, viele Nationalspieler hat und dann da an dem Freitag ran muss. Das ist nur halt dann jetzt einfach, ja, kann man glaube ich generell so sagen, dass diese Ansetzung von Spielen und so weiter, sei es jetzt national, international, nicht unbedingt immer so wunderbar aufeinander abgestimmt ist und dass das natürlich auf der einen Seite diese Pause jetzt vielleicht ganz gut kam für die Spieler, die jetzt noch keine Match-Fitness hatten, wenn wir jetzt mal gucken auf den ein oder anderen Spieler wie zum Beispiel Skiri etc., dass die halt dann jetzt die Möglichkeit hatten, da wieder so ein bisschen Fitness zu regenerieren, dass du die jetzt vielleicht irgendwie mit einbauen kannst. Dafür ist es halt für die anderen dann halt wieder doof, weil die dann wieder aus diesem Mannschaftsbetrieb so ein Stück weit rausgerissen werden.
Ja, wir sind halt auch vollgepackt mit dem Terminkalender, ne? Man darf nicht vergessen, diese Dreifachbelastung plus jetzt noch die ganzen Länderspiele plus. Also jetzt am Anfang stecken sie es noch ganz gut weg. Das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Dementsprechend, ich freue mich, wenn sie sich da ins Schaufenster stellen können und auch mit ihren Nationen ja sozusagen das als Bonus irgendwie mitnehmen. Trotzdem, es wird halt auch immer mehr und wenn du dir anschaust, was die da an die Topspieler, blöd gesagt, was die an Spielen mittlerweile absolvieren im Jahr, das ist schon barbarisch. Und dass da dann irgendwann der Körper sagt, uff, ich kann nicht mehr, oder auch gerade die Psyche vielleicht ein bisschen durchdreht, das ist, denke ich, menschlich. Jetzt müssen wir einfach gucken, die alle gut auffangen. Es ist, glaube ich, schon bald schon wieder eine Länderspielpause ungefähr. Also es lässt uns nicht los, es wird uns immer begleiten. Und ja, jetzt müssen wir einfach das Beste draus machen. Und wie du sagst, im Endeffekt, warum sollte es jetzt komplett einen Abriss geben? Jetzt gucken wir einfach, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Ja, wir dürfen auch nicht zu viel meckern. Wir sind in den YouTube-Kommentaren letztens gescholten worden dafür, wir würden so viel rummeckern.
Ohne meckern, sagt wieder, warum ist nur Friede, Freude, Eierkuchen? Ja. Ist ja langweilig. Wir müssen auch mal Sachen ansprechen, die uns nicht so gefallen.
Das ist richtig. Wenn ich das richtig sehe, ist die nächste Länderspielpause an dem Wochenende 11. 12. Oktober. Zumindest sind da keine Bundesligaspiele im Kalender eingetragen. Also das müsste dann demnach die nächste Nummer sein.
Okay.
Ja. Ja, und dann gab es noch eine weitere Sache diese Woche. Und zwar haben wir dann doch noch einen Transfer eingetütet, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man eigentlich schon gedacht hatte, das Thema ist durch. Aber es gab ja noch einige Ligen, in denen es noch Transferfenster gab. Und nachdem man ja leider zum Transfer oder zum Deadline Day nicht alle Spieler, die man gerne noch abgeben wollte, abgeben konnte, hat man jetzt es dann doch noch geschafft, den guten Smolcic noch auf Leihbasis in die türkische Liga zum Aufsteiger Kocaelispor oder Kocaelispor abzugeben. Ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Kaufoption oder irgendwas gibt. Ich meine, gibt
eine Kaufoption. Ja. Mhm. Okay.
Also von daher, der hätte ja wahrscheinlich wieder sehr, sehr wenig Einsatzzeit bei uns bekommen. War aber auf jeden Fall einer der Kandidaten, die man da noch abgeben wollte. Und ich finde das jetzt mit der Leihe und der Kaufoption jetzt erstmal eine solide Geschichte. Er ist zumindest jetzt erstmal wieder in einem Bereich, wo er wieder Spielminuten sammeln kann. Ob er jetzt vollständig von der Gehaltsliste runter ist oder auf welche Modalitäten man sich da geeinigt hat, das weiß man jetzt nicht, aber zumindest gibt es damit jetzt eher auch wieder die Möglichkeit, dass er dann vielleicht nach der Saison mit der Kaufoption dann dort eine neue Heimat findet. Und das wäre ihm, glaube ich, auch zu wünschen.
Ja, freut mich für ihn. Und der Kader war ja einfach auch viel zu groß jetzt bei uns. Du sagst, es fängt ja nicht nur an, dass du hier Probleme hast, Gehaltszahlungen, die einfach Kapital binden. Es ist ja auch die gesamte Struktur, Training gut aufstellen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es so modern war, mit erster, zweiter Trainingsgruppe zu trainieren. Also das ist hier zum Glück kriegen die Spieler Möglichkeiten, dort jetzt wieder zu wachsen, wieder sich zu zeigen und dann auch, wenn sie sich ordentlich präsentieren, auch noch ein bisschen Geld in die Kasse zu bringen, ist eigentlich doch eine gute Sache. Bei Smolcic hat es mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil ist nicht irgendein anderer Wechsel von ihm gescheitert an einem Medizincheck oder sowas? Oder verwechsel ich das
ja,
gerade? Also
nee,
ganz skurrile Nummer irgendwie. Also entweder
war bei Smolcic und auch bei Buta, wo eigentlich Transfer quasi durch, Medizincheck, und dann hieß es auf einmal, nee, doch nicht, und aber wenn ihr eine Million weniger wollt, dann können wir und so weiter. Also das waren so ganz komische Dinge, und ich sag mal, die Spieler hatten ja vorher zum Beginn der Trainingsphase bei der Eintracht jetzt in der Sommerpause, haben die ja auch diese ganze Klaviatur in den ersten 3 Tagen mit Belastungstest und Laktattest und hast du nicht gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner durchkommt und dann an dem normalen Trainingsbetrieb mit allem teilnimmt und dann bei einem anderen Verein auffällt, dass der da irgendwas hat, was dann quasi so ein Transfer stoppt. Das waren, glaube ich, einfach nur diese ganz normalen wir versuchen den Preis nochmal zu drücken oder ihnen ist nochmal irgendwas anderes eingefallen und es war ein eleganter Weg, aus diesem vielleicht schon fast fertigen Transfer nochmal irgendwie auszusteigen. Also.
Ja, hast schon recht, ja. Na, was ist denn hier los?
Da war
schon spät, ja.
Ist schon spät, ja. Da hat mich ein kurzes Generli attackiert. Das musste jetzt da noch irgendwie raus. Entschuldigung, falls man das in der Aufnahme zu deutlich gehört hat.
Selbstverständlich.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall für ihn, dass er da jetzt eine Möglichkeit hatte, einfach sich, wie du es gesagt hast, nochmal ins Schaufenster zu stellen, nochmal zu spielen, weil am Ende wirst du ja auch Fußballprofi, nicht um irgendwo auf der Bank oder auf der Tribüne zu sitzen. Und es macht die Arbeit für die Eintracht dann auch leichter, was diese ganzen individuellen Trainingsthematiken irgendwie angeht.
Sind aber denn jetzt alle Transferfenster geschlossen oder müssen wir hier noch?
Das ist eine gute Frage, die kann ich dir aus dem Stegreif tatsächlich gar nicht beantworten. Aber man kann mir jetzt live zuhören, wie ich hier Google anwerfe. Und schaue Transferfenster im Sommer. Was ist denn noch offen? Zypern ist noch offen, Aserbaidschan, Saudi-Arabien, die Türkei ist tatsächlich auch noch 3 Tage offen. Russland, wobei ich weiß nicht, ob da jetzt noch unbedingt jemand nach Russland möchte. Griechenland geht noch. Die mexikanische Premier League. Nee, die armenische Premier League ist das, glaube ich, oder? Ja, das Land steht oben, die armenische Premier League, aber Mexiko ist auch noch offen. Mhm. Und El Salvador.
Okay, also Saudi-Arabien ist das Einzige, wo du noch Angst haben kann, dass jemand total viel Geld noch irgendwie los
hat. Ja, da war noch, man kann auch austappen, Katar ging auch noch. Die haben ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen
alles klar.
Geld. Also alles, was so in der Richtung unterwegs ist, da hat noch das ein oder andere Land. Ich wüsste jetzt aber nicht, wer
ja,
von unseren Spielern da noch irgendwie hin will. Und nach Libyen kannst du noch bis zum 25.10. wechseln. Die haben noch 46 Tage geöffnetes Sommertransferfenster.
Ach, verrückt.
Ja.
Nun gut.
Also, ich glaube, ja, Saudi-Arabien, Katar, das wären jetzt noch die, wobei Saudi-Arabien sind jetzt auch noch 2 Tage. Ja. Aber wen hätten wir denn noch auf der Liste, den wir noch abgeben wollen würden? Eigentlich doch nur noch Davut.
Ja.
Ich glaube, das Buta-Thema ist durch. Den will man nicht.
Will man nicht?
Will man, glaube ich, nicht abgeben. Dann wäre es okay. Jetzt eigentlich nur noch Davut.
Und ja, den, das
weiß ich nicht, da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Den würde ich jetzt mit dieser Situation, mit der Sechserposition auch nicht abgeben wollen. Also ich glaube, das Thema ist jetzt.
Ist eher gegessen, ne? Denke ich auch. Ja.
Also ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie ein Verein aus Saudi-Arabien oder Katar jetzt irgendwie kommt und irgendwie, weiß ich nicht, den dicken Geldkoffer da auf den Tisch legt, dann wirst du da sicherlich nochmal irgendwie überlegen müssen. Aber ich glaube, das Thema ist jetzt durch und wir können jetzt diesen Kader, so wie er da ist, als
Das Problem ist ja auch die betrachten. Spieler, wenn die, was du gerade auch sagst, dass ein Spitzenspieler noch uns verlassen würde für viel Geld. Das wäre natürlich so wieder so eine absolut miese Nummer, weil du ja nicht mehr handeln kannst. Das wäre, aber das glaube ich auch nicht, sondern ja. Wie du sagst, also mit Davut bin ich bei dir und auch bei euch, was ihr da letzte Woche schon besprochen habt, ist jemand, den solltest du jetzt auch gucken. Vielleicht kannst du ihn einsetzen bei der großen Belastung. Vielleicht kann er noch mehr helfen. Ein Buta, alles klar, wie du sagst. Müssen wir einfach schauen. Wie kannst du die Spieler in Situationen einsetzen, ohne dass sie vielleicht, dass sie einfach als Entlastung sind? Selbst wenn sie uns jetzt nicht sonderlich weiterbringen, entlastende Spieler. Denn wir sind uns, glaube ich, alle einig, du kannst hier nicht jedes Spiel mit denselben 11 Leuten anfangen und beenden. Das heißt, du brauchst einen Kader, was sind wir momentan, glaube ich, 28 oder sowas, haben wir, meine ich, momentan im offiziellen Profikader.
Ich meine, ja.
Das ist im Endeffekt, auch wenn dann 4 Torhüter vorne, glaube ich, dabei sind, das ist schon eine Zahl bei 3 Wettbewerben. Es sind sehr viele sehr gute Spieler dabei, manche, die ein bisschen Entwicklungspotenzial noch haben und eben der ein oder andere, der wahrscheinlich nicht sonderlich viel Spielzeit bekommen wird. Trotzdem im Großen und Ganzen ist der Kader schon so in Ordnung, glaube ich.
Ja, also klar, du wirst nicht, wie du schon richtig gesagt hast, man wird nicht jedes Spiel mit denselben 11 Spielern bestreiten und wahrscheinlich auch oder sehr wahrscheinlich oder ziemlich 200% sicher nicht jedes Spiel auch mit denselben 11 Spielern beginnen. Du kannst aber auch nicht immer komplett durchrotieren. Also da wird sich auch da wieder so eine Stammelf aus 15, 16, 17, komische Stammelf, also so eine Kernmannschaft aus diesen 15, 16, 17 Spielern herauskristallisieren, und dann hast du den einen oder anderen, der dann vielleicht irgendwie ein bisschen näher dran ist, und du weißt einfach nicht, was über den Saisonverlauf noch passiert mit Sperren und sonstigen Geschichten und so weiter. Also, ne, dann müssen wir halt auch das, was wir ja letzte Woche schon auch besprochen haben, bedenken, dass du im Januar dann auch dieses Afrika-Cup-Thema hast. Dann hast du ja sehr wahrscheinlich zwei Spieler, die dann da auch irgendwie rausfallen. Also da wirst du schon einfach noch ein bisschen Material irgendwie brauchen, und den Rest klärt sich dann hoffentlich in der Wintertransferpause.
Jo.
Ja, aber ansonsten würde ich sagen, können wir den Kader soweit als fix betrachten, und dann hat Topmüller jetzt auch mit den Rückkehrern aus den Nationalmannschaften vollen Fokus auf das Spiel am Freitagabend. Wir dürfen am Freitagabend diesen Bundesligaspieltag, den dritten in dieser Saison, eröffnen und dürfen ran gegen Bayer Leverkusen, die ja für mich durchaus überraschend ihren Trainer relativ schnell in die Saison schon entlassen haben. Ich meine, dass Erik ten Hag jetzt nicht unbedingt der Trainer ist, wo man jetzt irgendwie sagen kann, dass das alles irgendwie so einwandfrei gelaufen ist in letzter Zeit, das war auch irgendwie klar. Trotzdem hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie ihn dann nach diesen zwei Spieltagen schon irgendwie entlassen. Aber war dann jetzt so. Sie haben aber dann jetzt auch einen Nachfolger gefunden. Kasper Jollmand heißt der gute Mann. Den kennt man vielleicht auch noch. Der war schon mal Cheftrainer in der Bundesliga. Du weißt bestimmt noch, bei welchem Verein der Cheftrainer war, ohne jetzt nachzugucken.
Boah, nee, kann ich dir nicht sagen, nein.
Ja. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Wir haben einen Stürmer von denen verpflichtet in diesem Sommer.
Also Mainz, ja?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Weißt du noch, von wann bis wann er da Trainer war?
Du fragst mich ein Zeug, René, und ich darf nicht mal googeln. Nee. Also wenn du sagst, er von 2020 bis 21.
Nee, 2020 bis 24 war er dänischer Nationaltrainer. Er war in Mainz von 2014 bis 2015, war Nachfolger von einem gewissen Thomas Tuchel.
Ach, nee. Okay.
Genau, und wurde, wenn ich das so richtig im Kopf habe, das ist jetzt hier in meinem Dokument nicht drin, aber ich meine, mich erinnern zu können, das gelesen zu haben, wurde dann dort nach gar nicht allzu langer Zeit bei Mainz entlassen, weil der Saisonstart nicht so ganz funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat.
Okay, na gut.
Ich weiß nicht, ich sehe da gewisse Parallelen.
Das kann man allerdings so feststellen, ja. Na, okay, nee, ist natürlich für mich auch überraschend gewesen tatsächlich, dass du nach so kurzer Zeit hier so eine krasse Aktion dann eigentlich fährst. Ich habe die Spiele von Leverkusen nicht gesehen, kann ich sagen, inwieweit das spielerisch auch auf dem Platz schon totale Gülle war. Aber also da musst du ja schon komplett die Mannschaft verloren haben, die Kabine ist weg, du hast überhaupt nichts mehr zu sagen oder hast irgendwie andere Verwerfungen, sonst wirst du doch den Trainer nach zwei Spielen nicht raus. Also das ist schon interessant. Also ja. Krass.
Also so wie ich das verstanden habe und jetzt auch gefährliches Halbwissen, weil ich mich mit Leverkusen auch sehr wenig beschäftigt habe, aber so wie ich das verstanden habe, war das bei der Trainerwahl als Nachfolge zu Alonso auch so ein bisschen Machtspiel zwischen Caro und Rolfes. Und Rolfes hat sich da ein Stück weit durchgesetzt, weil Ten Hag war so sein Kandidat, den er da gerne haben wollte, und er war definitiv ein umstrittener Kandidat. Also es soll auch den einen oder anderen Spieler, der im Sommer den Verein verlassen hat, nicht den Verein verlassen haben, weil er woanders größere spielerische Möglichkeiten gesehen hat, sondern weil er einfach null Bock auf diesen Trainer hatte. Das sagt ja dann auch schon viel aus. Und ob das jetzt so 100% richtig ist, weiß man nicht, aber zumindest so ein bisschen Wahrheit ist da ja schon immer irgendwie mit drin. Also der scheint da ein durchaus umstrittener Charakter gewesen zu sein. dass man dann, also dass dann trotzdem man irgendwie die Reißleine zieht. Ich meine, klar, diese beiden Spiele, du bist jetzt weit hinter den Erwartungen als Bayer Leverkusen zurück. Und ich habe zumindest mir die Zusammenfassung von den beiden Spielen angesehen und gerade das gegen Hoffenheim, da noch irgendwie, dass das so da runtergeht, das war schon irgendwie, also für mich war es eher lustig. Ich glaube, als Leverkusen-Verantwortlicher und vielleicht auch Interessierter des Vereins findest du das irgendwie nicht so lustig.
Okay.
Und auch gegen Bremen, dass du dann da irgendwie, ich glaube, die lagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 3-1 vorne und du kassierst dann am Ende noch dieses 3-3. Also das war halt auch schon irgendwie selten dämlich.
Ist so auf jeden Fall, wobei wir auch, finde ich, wenn du dir die Mannschaft anschaust, Leverkusen ja nicht nur einen Umbruch hatte, sondern im Endeffekt massiv Leistung verloren hat. Also für mich ist das auch keine Mannschaft, die vom Personellen her jetzt so aufgestellt ist, dass die ja zwangsläufig alle Spiele hier dominieren müssen oder sofort ja, allein aufgrund des Kaders ein Meisterkandidat sind. Also
wegen
weiß ich nicht.
Hier müssen die kein Meisterkandidat sein. Ich brauche da nicht nochmal.
Nein, aber wie gesagt, weil ja alle so überrascht sind. Ja klar, sie haben dann im Endeffekt die Spiele ein bisschen unglücklich hinten raus. Gerade das 3-3 gegen Bremen. Hast natürlich jetzt nur einen Punkt aus zwei Spielen. Ist natürlich, ja, weiß ich nicht, die Ansprüche wahrscheinlich bei Leverkusen mittlerweile auch größer. Musst aber auch sagen, für den Umbruch und so weiter, ob der Trainer dann da so viel immer für kann, ich weiß es nicht, ne? Also muss man gucken.
Also du hast schon recht. Du hast ja schon auch mit Tah, mit Chaka, mit Wirtz, mit Frimpong, die du abgegeben hast, schon einfach wichtige Spieler in diesen zwei Jahren dann da einfach auch verloren und du siehst natürlich, wo jetzt die Schwierigkeiten dann einfach dann daherkommen oder mit was du dann halt kämpfen musst, ja. Und Robert Andrich spielt halt keine überragenden Spiele, öffnenden Pässe, das hätte man aber auch vorher sehen können, ja.
Surprise, surprise, genau.
Ja, ist schon faszinierend.
Ja.
Ich bin jetzt mal gespannt. Das ist natürlich, war für den alten Trainer und ist auch für den neuen Trainer auf jeden Fall eine Herausforderung, aus dieser Mannschaft, die dahingestellt wurde, jetzt irgendwas draus zu machen. Wir sind aber ja hier auch kein Leverkusen-Podcast und von daher, ich bin da eigentlich ganz froh, wenn er das jetzt bis zum Wochenende oder bis zum Freitag, genauer gesagt, noch nicht schafft. Und die haben auf jeden Fall ja so ein paar Sachen, mit denen sie dann noch irgendwie da agieren müssen. Also der wird da jetzt es nicht geschafft haben, die jetzt irgendwie auf Link zu drehen. Zumindest nicht, was so diese ganze Spielidee und so weiter da angeht. Wobei, wenn ich das richtig auch gelesen habe, der Co-Trainer, den er jetzt ja von der dänischen Nationalmannschaft mitbringt, der eine gewisse Leverkusen-Vergangenheit hat und auch das Trainingssystem und die Spielweise zumindest daher erkennt. Also die scheinen zumindest ein Stück weit näher dran zu sein an dieser ganzen Thematik als jetzt vielleicht ein anderer Trainer. Das könnte natürlich dann nochmal irgendwie so ein Thema sein. Und was ich gelesen habe, ist, dass der Herr Jollmann auch durchaus ein kommunikativ begabter und auch, was so motivationstechnisch angeht, ein ganz guter Trainer sein soll. Also ich könnte mir schon vorstellen, und das würde dann so ein bisschen wieder gegen unsere Karten spielen, dass der durchaus in der Lage ist, die da so ein bisschen jetzt zu motivieren, nachdem die ersten beiden Spiele ja so ein bisschen wie Falschgitter teilweise rumgelaufen sind, dass die zumindest, was so Energie angeht, da ein anderes Auftreten gegen uns zeigen dürften am Freitag.
Ja, wobei wir auch, du hast vorhin richtig gesagt, wir brauchen uns hier nicht klein zu reden und Leverkusen groß. Leverkusen ist nicht das Leverkusen der letzten Jahre, auf jeden Fall aktuell nicht. Ich glaube nicht, dass das sich über Nacht oder in den zwei Wochen jetzt geändert hat. Ich denke, dass da die Eintracht sehr gute Chancen hat, gerade auch zu Hause. Flutlicht, die Leute haben alle Lust, da die Punkte in zu Hause zu lassen. Und ganz wichtig ist, du hast ja wieder Schlüsselspieler, die Leverkusen hier versucht, ja, so ihre verlorene Qualität trotzdem effizient Tore zu machen, wie ein Schick vorne, den du natürlich dann darfst du eben nicht so freilassen bei den Toren. Ich erinnere mich in den Zusammenfassungen, was ich da gesehen habe, das ist, der bestraft halt genauso, hat er es auch in den vorherigen Saisons, wenn er gespielt hat, schon gemacht. Also das sind gefährliche Spieler trotzdem dabei, darfst du nicht unterschätzen. Aber wenn die Eintracht nur ansatzweise an das Leistungsniveau von vor der Länderspielpause zurückkommt, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir auch Leverkusen da schlagen können. Wobei, und da ist es ein ganz wichtiges Thema, René, was du angesprochen hast, du darfst erstens nicht schlafen. Also so dieses, es war ja eine alte Krankheit, die wir in der letzten Saison häufiger mal hatten, dass wir einfach die Anfangszeit verschlafen haben oder sowas. Das darf dir auf keinen Fall passieren. Dafür sind sie einfach dann doch zu abgezockt, die Leverkusener. Und die Motivation, du musst im Endeffekt genauso agieren, wie wir das die ersten Spiele gesehen haben. Mit Lust, mit Pressing, mit ja, im Endeffekt genau die Tugenden, die wir ja lange Zeit gesucht haben. Die haben wir jetzt mal in ein paar Spielen schon gesehen und das würde ich mir wünschen, dass das bei der Eintracht auch am Freitag wieder der Fall ist. Dann mache ich mir keine Sorgen. Dann glaube ich, dass wir Leverkusen da schlagen werden.
Macht's dir auch keine Sorgen, wenn ich dir sage, dass du dich vertan hast und es kein Heimspiel ist, sondern ein Auswärtsspiel?
Stimmt, du hast
recht. Also ich frage ja nur.
Du hast recht, es ist ja tatsächlich ein Auswärtsspiel.
Wir fangen auswärts an. Das nächste Heimspiel ist erst am kommenden Donnerstag, da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen.
Richtig,
also ja. In Leverkusen wirft bei mir nach wie vor merkwürdige Erinnerungen auf. Ich sehe einen gewissen Basti Red, der zur Halbzeit Reactions auch von außerhalb des Stadions aufnimmt.
Zu Recht, ja.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass deine Einschätzung so im Großen und Ganzen passt. Also ne, Leverkusen ist definitiv die Mannschaft, die A, den größeren Druck hat und B, auch die größeren Probleme. Ja, wir haben ein gutes Gerüst, wir haben vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler dabei, den wir jetzt in den beiden Spielen davor noch nicht gesehen haben, der dann da jetzt wieder irgendwie die Möglichkeit hat zu spielen. Und unsere Spieler haben ja auch durchaus bei den Nationalmannschaften, wir hatten es ja eben kurz besprochen, sich wieder Motivation und Energie geholt. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir da nicht mit voller Vorfreude und mit voller Energie in dieses Spiel reingehen sollten. Wir haben doch eigentlich eine sehr gute Ausgangslage.
Unbedingt, ja, auch wenn es in Leverkusen ist. Ach du Jemine, ja, das ist natürlich, das reißt alte Wunden auf, René. Hättest du mich mal in dem Glauben gelassen. Ja,
wärst du am Freitag ins Stadion gefahren und hättest dich gewundert, warum da keiner ist außer dir.
Ist so wenig los, genau. Ja,
so gut bist du noch nie durchgekommen.
Wird schon.
Ja, also ich glaube, wir können dabei nach wie vor ganz entspannt und beruhigt sein und dann haben wir den ganzen Bundesligaspieltag vor uns und können uns angucken, was die Konkurrenz macht und können uns dann mental auf das Donnerstagsspiel einstellen. Vielleicht auch deswegen ganz gut, dass wir an dem Freitag schon dran sind, weil ich glaube auch, umso näher du an dieses erste Champions League Spiel rankommst, umso schwieriger, könnte ich mir vorstellen, ist es auch für so einen Spieler, da den Fokus irgendwie zu halten und nicht schon irgendwie an das nächste Spiel dann irgendwie zu denken. Von daher, wenn du dann an einem Freitag da bist, dann ist es noch nicht ganz so nah dran und danach kannst du halt wirklich, wie gesagt, sehr gut sich auf dieses Spiel dann vorbereiten und hast einfach dein Soll schon erfüllt.
Eine kleine Quizfrage habe ich jetzt an dich.
Ja, 42.
42, ja, ist immer eine gute Antwort, aber in dem Fall nicht zielführend, denn ich möchte von dir wissen, wann wir das letzte Mal auswärts in Leverkusen gewonnen haben.
Das letzte Mal in Leverkusen ist immer auswärts dann?
Also, ja, klar, logisch, also, genau.
Wann war dieses komische 6-1-Spiel? Das war 2021, 2022?
6-1, wo wir 6-1 verloren haben. Ja, das war 19, ja.
19, aber war vor Corona. Ich hätte jetzt gedacht, kurz nach Corona, aber dann war er noch vorher. Danach in Leverkusen gewonnen?
Danach in Leverkusen gewonnen, meinst du?
Ich überlege gerade.
Also ich gebe dir eine schnelle Antwort, nein. Ja. Tatsächlich.
Aber also, wir haben auch durchaus unentschieden gespielt dann in Leverkusen oder haben wir da immer.
Also ich gehe mal mit dir die Ergebnisse kurz durch. Ja,
wenn du schon so anfängst, dann wird das hier gleich.
Also du wolltest du ab dem 6-1, ja, da haben wir dann 4-0 verloren in Leverkusen, 3-1 verloren in Leverkusen.
Das waren aber dann die beiden Corona-Dinger, ne?
Genau,
also
genau.
Ohne Fans in Leverkusen, ja.
Bitte, bitte, dann 2-0, dann 3-1, dann 3-0, dann 2-1. Also da siehst du schon, ja, da war leider okay, nicht viel zu holen. Jetzt gehen wir mal zurück. Davor das Spiel, 4-1 verloren, dann 3-0 verloren, 3-0 verloren. Oh, dann haben wir ein 1-1 schon mal gespielt, und zwar 2014 haben wir 1-1 in Leverkusen gespielt tatsächlich.
Ja, boah.
Und jetzt kommt es, mein Freund, wir sind da, 2013, 0-1 in Leverkusen, Eintracht Frankfurt Sieger am 15.12.2013.
23.
Verrückt, oder?
Hätte ich jetzt ernsthaft nicht gedacht. Aber meine Erinnerungen an Leverkusen-Spiele sind auch sehr getrübt. Ich weiß nicht, dieses 6-1 hat da irgendwie sehr viel aus meinem Kopf rausgebracht.
Also ist total verrückt, ja. Ja, wie gesagt, ich muss dir wirklich sagen, ich habe vorhin Direktvergleich aufgemacht, ja, gehabt, habe gedacht, okay, mal gucken, und hast zu Hause dann auch einige Spiele gewonnen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir immer gegen Leverkusen verlieren. Auch die Statistik ist, lass mich kurz gucken, ich glaube, es war sowas wie 41 Siege Leverkusen, 28 Siege für die Eintracht und 13 Unentschieden, ist jetzt zwar schon deutlich für Leverkusen an der Stelle, aber ja, es basiert tatsächlich fast nur auf Auswärtsproblemen. Also, wie gesagt, wird auf jeden Fall eine schwere Nummer, aber dann wird es mal wieder Zeit, sowas auch zu brechen, ne? Und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt ist die Zeit gekommen, Leverkusen struggelt ein bisschen, wir sind in der guten Form, wird Zeit, dass wir mal an einem Freitagabend in Leverkusen, vielen Dank nochmal an der Stelle, René, gewinnen.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das jetzt so gut gefällt, nachdem du mir da jetzt die ganzen Ergebnisse da so runtergebetet hast. Bah, ist das eklig.
Barbarisch, ja.
Boah, ein Grund, noch mehr Leverkusen nicht zu mögen. Also, die waren ja vorher auf meiner Sympathie-Liste nicht besonders hoch. Und das wird jetzt auch gerade irgendwie nicht besser. Bah.
Ja,
einfach,
ja.
Einfach nur bah.
Einfach nur bah, genau.
Ja, dann, ja, ich bleibe aber trotzdem dabei. Also,
oh, tolle Überschrift grade, auch, René, ganz kurz. Russ, ja, sorgt für den Überraschungskuh, war die Überschrift an dem 1-0-Sieg der Eintracht in Leverkusen am
2013,
genau. Ja.
Badum. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in der Realität. Wir haben sie kurz verdrängt, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Also führt kein Weg dran vorbei. In Leverkusen zu spielen ist
eklig.
Doof.
Nennen wir es einfach eklig. Ja.
Ist eklig, aber umso mehr ein Grund da jetzt einfach, das dieses Jahr anders zu machen und, wie sagt man so schön, den Bock umzustoßen und da jetzt einfach mal einen Punkt mitzunehmen. Ja.
Mindestens.
Ja, also ne, das wäre für die Motivation und für alles, was danach kommt, einfach gut. Und ich sag mal so, wenn Werder Bremen, gegen die wir ja schon gewonnen haben, es schafft, da eine 3-1-Führung irgendwie wieder rauszuholen, und wenn in Hoffenheim es schafft, gegen die zu gewinnen, dann sollten wir da schon auch irgendwie punktetechnisch nicht komplett unbeteiligt sein. Der wichtigste Punkt ist einfach der, und das hast du vorhin ja auch richtigerweise angesprochen, du musst gegen eine Mannschaft wie Leverkusen über die kompletten 90, 95, 98, 100 Minuten, die dieses Spiel läuft, musst du einfach hoch konzentriert sein. Das ist halt nach wie vor eine Mannschaft, das muss man halt einfach fairerweise sagen, die durchaus Qualität in ihren Reihen hat. Und wenn du denen halt einfach da in der 88., 89. Minute bei einer knappen Führung zu viel Raum lässt, dann nehmen die dich halt im schlimmsten Falle dann auch auseinander.
So ist es.
Also da müssen wir einfach sehr, sehr bis zum letzten Moment konzentriert unterwegs sein.
Ja.
Was glaubst du denn aufstellungstechnisch, wie das aussieht? Ähnliche Aufstellung wie vor dem
vor der Länderspielpause oder sind Skiri und Brown und Burkhardt jetzt schon wieder so fit, dass sie da spielen können?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mit Skiri beziehungsweise auf der 6, ja, möchtest du wirklich was tauschen im Sinne der Struktur? Oder ist es nicht eigentlich eine gute Sache, so wie es war? Hat es ja gut funktioniert mit den Spielern, die du zur Verfügung hattest. Ich denke, ein paar Spieler, wir können es ja auch nochmal durchgehen und dann schauen, wer würde sich denn anbieten für einen Wechsel oder wer ist deiner Meinung nach auch auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, sicher gesetzt. Nach den letzten Diskussionen ums Torwart, um den Torwartplatz, habe ich zumindest vernommen, dass Zetterer aktuell die 1 behält auf jeden Fall, auch wenn mit Santosch jemand jetzt wieder 2 Wochen im Training war. Ist wohl, hast du auch so mitbekommen, oder?
Also mein letzter Infostand ist, dass Zetterer da gegen Leverkusen auf jeden Fall noch im Tor stehen wird. Die Rede war davon, dass Kauer Santos eher so ein Kandidat ab Leverkusen, ab Union ist. Es ist dann noch die Frage, was mit Galatasaray dann unter der Woche ist, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das Tor auf jeden Fall geklärt ist und dass dann Zetterer spielt.
Alles klar. So.
Rechte Verteidigerposition, also Außenverteidiger, Christensen für mich auch absolut gesetzt. Der wird auch sich da jetzt nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen.
Ich glaube, der ist auch motiviert von der Länderspielpause. Ja, ja. Ich glaube, die haben 3-0 ja gewonnen gehabt. Das ist eine gute Sache. Finde ich gut, ja.
Also der wird auf jeden Fall da unterwegs sein und der wird dann auch den ein oder anderen Gegenspieler auf Leverkusen-Seite haben, den er da ein bisschen ärgern wollen.
Ja.
Der Rest ist für mich so ein bisschen abhängig davon, tatsächlich auch, wie weit Brown dann jetzt tatsächlich schon im Mannschaftsding ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er noch nicht spielen kann, dann wäre eigentlich auch die Innenverteidigung für mich klar. Dann hast du ein Theat als Linksverteidiger wieder und Koch und Collins in der Mitte. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch tatsächlich so spielen werden und dass dann Brown vielleicht eher ein Kandidat sein wird für die nächste Woche.
Wie würdest du sonst aufstellen?
Dann hätte ich Brown als Linksverteidiger, Koch Theat in der Mitte und Collins wäre dann leider erstmal auf der Bank. Was auch schade ist, aber irgendeine Kröte musst du schlucken.
Ja, okay. Tatsächlich auch eine Option natürlich. Ich denke auch, dass wir... Rechnen wir mal mit Collins, Koch und Theat und falls Brown tatsächlich überraschend reinkommen sollte, wird das dem System nicht schaden. No. Dementsprechend sind wir da, glaube ich, ist ein Luxusproblem sozusagen an der Stelle.
Genau. Ja, dann das, was wir gerade eben ja schon kurz angesprochen hatten, auf dieser zentralen defensiven Mittelfeldposition. Ich sag mal so, ein Skiri, wenn er wirklich 100% einwandfrei fit ist, ja, ansonsten würde ich da, glaube ich, bei Larsson und Chaby bleiben.
Das ist jetzt die Frage. Wir spielen natürlich gerade Schlüsselpositionen gegen Leverkusen, die hier ja, kriegsentscheidend sein können. Da würde ich schon gerne mit jemandem wie einem Skiri oder... Ja, gut. JB Macher hat es ja gut gemacht, muss man ja wirklich sagen, in den letzten Spielen. Trotzdem ist er vom Spielertyp her eigentlich da nicht passend. Auch gerade gegen Leverkusen, glaube ich. Du wirst.
Meinst du nicht, dass Leverkusen uns da durchaus Räume anbieten wird? Also, du hast halt ein gewisses Risiko, weil.
Du hast halt keinen Abräumer. Dann.
Naja, du hast den halt mit Larsson, ne? Du hast halt die Rollen getauscht, weil vorher wäre es dann halt so gewesen, dass du halt einen Skiri dann eher auf dieser zurückgezogenen Position hast und dafür dann den Larsson weiter nach vorne gezogen hast. Jetzt hast du halt den Larsson da hinten und ziehst halt den Chaby nach vorne.
Ja.
Also von der Rollenverteilung ändert sich da nichts.
Findest du aber, ja, ich verstehe, was du meinst, aber Larsson ist für mich auch nicht der typische Abräumer, muss ich dir wirklich sagen. Das ist zwar jemand, der das schon irgendwo bedienen kann, aber so diese klassische und das, ich glaube, ihr hattet letzte Woche ja auch schon, die Position ist vakant, ist tatsächlich ein bisschen problematisch oder kann Probleme machen. Dementsprechend, also wenn er fit ist, ist für mich Skiri da ein sehr wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Leverkusen-Spiel.
Ja, aber wenn er halt fit ist, ne? Wenn er jetzt irgendwie so
ja, der
bei 90% und er könnte, nee, wäre es für mich nicht. Dann würde ich halt eher bei Lars und Shaibi bleiben. Wenn er wirklich 100% matchfit ist, dann wäre er auch, glaube ich, meine erste Wahl. Und das ist halt das Fragezeichen da hinten dran.
Du wirst ja auch sehen, ich denke, dass er auf jeden Fall ja auf der Bank sitzen wird und eine Option dann ist, wenn du merkst, dass ein Shaibi oder auch dann Larsson an der Position etwas überfordert sein sollte oder du da viel zu viele Räume auch dem Gegner lässt. Du hast natürlich recht, Leverkusen wird auch versuchen, das Spiel irgendwie zu machen. Trotzdem, glaube ich, haben wir da alle Hände voll zu tun, dass da auch nichts passiert, auch wenn wir gesagt haben, Qualitätsverlust und so weiter, als Xhaka und Co. noch da waren und Wirtz, war das noch viel schlimmer. Jetzt ist es trotzdem so, musste, glaube ich, höllisch aufpassen. Und die Struktur oder der Kader an der Position wäre toll, wenn wir denen das Spiel von uns aufdrücken würden und die Räume nutzen. Ich glaube aber auch, dass wir da einiges an strukturierte Abwehrarbeit oder wie sagt man, strukturierten Spielaufbau benötigen werden. Und das ist immer was. Ja, wie gesagt, schauen wir, wie fit wer ist. Wir haben natürlich auch nicht den genauen Trainingseindruck jetzt, den letzten, gerade auch bei Skiri nicht. Würde mich freuen, wenn Shaibi an die Leistung von vor der Länderspielpause ansetzen kann. Dann ist das für mich auch jemand, der da entscheidende Pässe und gut das Spiel auch machen kann. Ja. Das ist einfach eine, wie du es schon vorhin, glaube ich, bei Collins gesagt, die Kröte musst du schlucken. Auch hier, ich weiß nicht, ob dann auch für Shaibi überhaupt noch ein Platz in der Aufstellung ist, wenn jetzt Skiri reinruckt. Aber sprechen wir sicherlich gleich drüber.
Ja. So, und dann hast du die Offensiven. Und ich sag mal, die sind für mich eigentlich ziemlich gesetzt. Du hast auf jeden Fall einen Doan auf der rechten Seite. Das ist überhaupt kein Diskussionspunkt. Für die linke Seite, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir spielen wieder in diesem 4-2-3-1, ja, ja. So habe ich meine Aufstellung gemacht. Ja. Auf der linken Seite Baruja ist auch klar, der hat noch einen deutlichen Sprung gemacht, der wäre für mich auch da gesetzt. In der Mitte auch nach wie vor für mich Usun, auch wenn Götze wieder fit ist, ist er, glaube ich, da jetzt erstmal noch derjenige und Götze könnte dann so ein Kandidat sein, am kommenden Donnerstag. Und im Sturm wäre meine erste Wahl, wenn er fit ist, tatsächlich Burkhardt, weil ich glaube, der könnte in dem Spiel auch sehr wichtig sein, auch was das Festmachen der Bälle angeht. Wenn er nicht fit ist, habe ich allerdings auch kein Problem damit, wenn Wahi da spielt.
Alles klar. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ich würde alles mit unterschreiben. Es tut mir natürlich für Götze irgendwie ein bisschen leid auch, dass er da, aber du musst im Endeffekt schauen, dass du Usun erstens die Spielzeit gibst und zweitens diesen Flow, den er ja mitnimmt und dieses Selbstvertrauen. Und das liegt ja nicht nur an seinen Toren, sondern du hast ja wirklich das Gefühl, dass er hier richtig wie ein Regisseur die Verantwortung übernehmen will. Musst du schauen, ob das auch in so einem Spiel funktioniert. Das ist jetzt wirklich mal eine Härteprüfung. Wenn das gegen Leverkusen klappt, ist es super geil. Wenn es nicht klappen sollte, hast natürlich dann auch noch eine Mega-Option auf der Bank mit Götze. Wie lange es überhaupt für Götze mit der Spielzeit funktioniert, weiß ich auch nicht. Der ist ja immer noch zumindest gemeldet als... Das hatte ich muskuläre Probleme, glaube ich.
Ja, aber er hatte doch Einsatzzeiten.
Das schon, auf jeden Fall. Merkst aber auch, dass er einfach immer, ich glaube, die wollen ihn auch jetzt nicht wieder zu früh und zu viel und was weiß ich. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch sowieso nicht von Anfang an als Kandidat vorgesehen ist.
Deshalb, ja, wie du es halt gesagt hast, wir haben halt einfach unwahrscheinlich viele Spiele vor der Brust. Jetzt fangen diese ganzen Champions League-Wochen etc. an. Und ein Götze ist halt nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Spieler, weil er halt einfach nochmal diese Erfahrung, diese Spielintelligenz mitbringt und den willst du halt gerade dann wahrscheinlich in diesen wichtigen Champions League Spielen, die dann da kommen, auch irgendwie haben. Und dann geht man da jetzt kein Risiko ein. Also, ne?
Ja.
Nicht, dass du gegen Leverkusen nicht auch jemanden brauchst, der dann da vielleicht nochmal mit einer anderen Sicht auf das Spiel irgendwie unterwegs ist. Aber da habe ich auf jeden Fall Vertrauen gegen in Usun. Ich hätte jetzt auch Vertrauen in Usun, wenn der bei einem dieser Champions League Kracher da von Anfang an mit dabei ist, aber ich glaube, Götze hat da halt nochmal eine ganz andere Erfahrung, was dieses Thema angeht.
Ja, du, da sprichst du was Gutes an, auch wie der Gegner sich auf dich einstellt, wenn dort ein Götze einfach schon auf der Spielerliste und auf der Startaufstellung steht, wird meistens die Struktur ja schon etwas umgestaltet, auch wenn Götze jetzt in einem, ich sag jetzt mal, gehobenerem Alter ist, hat er halt einfach noch den Namen und gerade bei den internationalen Spielen merkst du schon, dass das nochmal so eine gewisse Fixierung oder Gestaltung, was ja nur gut ist, weil damit haben die anderen alle Platz. Ne? Das ist immer, wenn du es hinbekommst, dass Spieler mit 2-3 Leuten gedeckt werden und Götze hat natürlich auch die Qualität, das dann spielerisch zu lösen, ist das das Beste, was dir passieren kann. Ob das in der Bundesliga, da ist es einfach nicht entzaubert, ist der falsche Ausdruck, das klingt jetzt so abwertend, aber da ist es einfach so ein bisschen alltagsmäßig. Champions League könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein wichtigerer Faktor ist, wenn da ein Götze einfach, nicht mal wenn er einen besten Tag hat, sondern einfach vom Namen her schon eine entscheidende Rolle spielen kann. Aber bin ich bei dir. Ansonsten mit Burkhardt, muss man schauen. Ne? Ich bin gespannt, wie fit ist. Er macht aber alles wieder mit, oder wie ist denn da der aktuelle Stand? Ich habe da gar nichts von meiner Seite aus, selbst ja mit Rückenproblemen als Ausfallfaktor immer noch.
Also so wie vermerkt. Aber so wie ich das verstanden habe, und ist er da auf jeden Fall jetzt wieder im Training mit dabei. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört.
Ja, das wäre schon, also vom Spielertypus wird mir der auch sehr gut gefallen.
Ja. Fände ich auch auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Gut, dann hätten wir die Aufstellung mal so dahin gezimmert. Dann hätte ich jetzt gerne noch einen Ergebnistipp von dir.
Also wir wollen
für den Freitag.
Wenn wir schon nach 12 Jahren wieder auswärts gewinnen, dann würde ich sagen, gewinnen wir auch nicht 1-0, sondern machen hier ein 2-0 draus.
2-0. Also du sagst, nach 12 Jahren holen wir mal wieder volle Punkte in Leverkusen und gewinnen nur 2-0. Ja. Wo ist denn bitte deine Euphorie und deine Energie?
Entschuldige, es ist spät, du weißt es. Wer hat vorhin gegähnt, mein Freund?
Entschuldigung. Ich sage auch, wir gewinnen, ich sage aber, wir gewinnen 3-1. Ist, was die Tordifferenz angeht, nicht anders, aber ein bisschen mehr Spektakel.
Absolut in Ordnung.
Und dann hätten wir volle Energie und volle Motivation für diese Aufgabe in der Champions League, die dann am kommenden Donnerstag, nicht am kommenden, sondern am nächsten Donnerstag, der kommende wäre ja erst in dieser Woche, auf uns wartet. Lass uns da mal zumindest kurz drüber sprechen, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, wir noch nicht genau wissen, ob wir es nächste Woche aufgrund Terminen bei Arbeit und eben dem genannten Donnerstagspiel es schaffen werden, eine Folge aufzunehmen vorher. Zumindest mit einem gewissen zeitlichen Abstand, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, die zu hören. Von daher, lass uns da jetzt schon mal drauf gucken. Und ich glaube, das, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Nachfrage nach Tickets enorm groß ist.
Oh ja.
Und das ist auf jeden Fall die Aussage vom Vorstandsmitglied Reschke gibt, dass man sich auf gar keinen Fall auf irgendwelche auf komischen Drittanbieterplattformen angebotenen Tickets irgendwie darauf einlassen sollte, weil da wahrscheinlich ganz viel unkorrektes Zeug unterwegs ist und auch diese Preise, die da gehandelt werden, irgendwie total absurd sind. Die Eintracht hat ja schon gesagt, sie wird dagegen vorgehen. Aber das wird auf jeden Fall nochmal ein heißer Kampf, an wen dann die Karten da gehen. Ich glaube, auch von Eintracht-Seite her gibt es deutlich mehr Nachfragen, als es tatsächlich Karten geben wird, was ja sowieso schon immer ein Thema ist. Aber ich glaube, bei dem Spiel nochmal deutlich mehr, oder?
Auf jeden Fall sehr spannend. Also ich kenne keinen in meinem Umkreis, der sich eigentlich nicht beworben hat und enttäuscht war. Ganz viele waren sehr enttäuscht, dass sie nicht ausgewählt wurden. Spannend wird es auch zu sehen, Zumindest habe ich einige Posts gesehen, dass gerne im Stadion auch geschaut werden soll, wer sitzt denn da, und wenn jemand mit Galatasaray-Anhänger, der da normalerweise nicht sitzt, bitte gemeldet werden soll. Auch die Eintracht will ja dagegen vorgehen. An sich sind die Empfänger der Karten ja, glaube ich, ausschließlich Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Dann gibt's noch die 3000 Auswärtskarten natürlich. Aber also
man
so
muss dazu sagen, ja. Mitglieder vor der, also
Bekanntgabe.
Vor Bekanntgabe, beziehungsweise ich glaube sogar, dass der irgendwo gelesen zu haben, dass der Stichtag Mai.
Ja, war. Es war, glaube ich, letzter Spieltag oder sowas.
Genau, also der, wer genau. vor dem letzten Spieltag Mitglied war, hatte die Möglichkeit, sich zu bewerben. Ich meine zumindest, dass das in dem Bewerbungsformular, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ein Punkt war, dass man da angeben, man muss ja sowieso die Mitgliedsnummer angeben, und dann war da irgendwie Mitglieder vor dem Mai 25.
Ja. Genau, so ist es auch. Nein, du merkst natürlich, ich habe nur gelesen gehabt, dass auch Reschke ja sich dazu geäußert hat, dass sie ja eine spezialisierte Kanzlei da auch mit eingeschaltet haben, dass die Tickets dann gesperrt werden, auch Dauerkartenentzug droht, also in ganz extremen Fällen sogar eine Mitgliederausschluss folgen kann. Also es ist schwierig, ich habe das gemerkt, viele Galatasaray-Fans scheinen da auch bereit zu sein, Umsummen zu bezahlen. Ich kann nur hier appellieren, auf diese unmoralischen Angebote zu verzichten. Keiner will so Szenen haben, wie wir damals in wie wir damals in Barcelona produziert haben. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Dementsprechend wäre auf jeden Fall wichtig.
Also natürlich sind da die Gala-Fans auch durchaus interessiert an Karten. Ich sag mal, ne, wir wissen, dass du in Frankfurt und Umgebung halt auch sehr viele Anhänger türkischer Vereine und da wahrscheinlich auch von Galatasaray einfach eine große Community irgendwie hast. Da wirst du wahrscheinlich als Fan dann nicht unbedingt immer die Möglichkeit haben, deinen Verein zu sehen. Erst recht nicht in der Champions League und erst recht nicht gegen eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, wie sie einfach in den letzten Jahren geworden ist. Dass das natürlich so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte irgendwie ist, ist nachvollziehbar. Aber ich sag mal so, wenn du über den normalen Weg, so wie es sein sollte, ja, dass du als Mitglied deine Karte irgendwie über dieses Losverfahren hast, beziehungsweise wenn du sie halt nicht abrufst, hatten wir im Vorgespräch kurz besprochen, dann wird es da mit Sicherheit Nachrückerlisten geben von den Leuten, die sich beworben haben. Und selbst wenn dann am Ende was in die vereinsinterne Ticketbörse kommt, dann ist, glaube ich, auch da der Weg, dass du nur als Mitglied vor Mai dann da auch eine Karte irgendwie erwerben kannst. Also da hält die Eintracht zumindest relativ strikt ihre Vorgaben ein. Und wenn du halt über den Weg die Karten irgendwie anbietest, dann sollte da eigentlich auch nichts irgendwie anders laufen. Wenn die Leute dann da an Karten kommen, dann definitiv darüber, weil sie über irgendwelche komischen Drittplattformen angeboten wurden. Anders, da geht das dann schon fast nicht.
Was ich, ja.
Entschuldigung.
Was ist denn hier heute los?
Ja, der Tag hat um 5.30 Uhr angefangen. Das ist lange her.
Warum denn erst um 5.30 Uhr? Was ist da los? Genau. Ich bin schon mega gespannt, aber René, wie es funktioniert mit dem Ampelsystem
und
der Auslastung der Nordwestkurve.
Also das ist tatsächlich der Punkt, der mich auch am meisten mit interessiert. Wir hatten euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja mal nach eurer Meinung gefragt oder nach euren Erfahrungen, nicht nach euren Meinungen, sondern nach euren Erfahrungen mit dem Ampelsystem. Da gab es ja natürlich jetzt erst das eine Heimspiel gegen Bremen, was ja das erste Spiel in dieser Saison war. Und da war die Erfahrung durchweg positiv, sowohl, dass der Einlass sehr strukturiert ist. Es ist ja dann eben so, dass quasi bei den Einlasstoren es bestimmte Drehkreuze gibt, die nur für Dauerkarteninhaber für den Unterrang quasi sind, die dann auch nochmal dieses Bändchen bekommen und so weiter und so fort. Das Spiel kennt ihr ja schon. Und dann eben vor dem Block diese Ampelsysteme sind, die eben dafür sorgen, dass wenn die zulässige Zahl an Personen deutlich überschritten wird. Und wir reden hier zumindest nach der Informationen, die von der Eintracht selbst gekommen sind, nicht irgendwie von einer Überschreitung von 100, 200, sondern wir reden da von einer Überschreitung von so um die 1000 tatsächlich, dass dann diese Ampel einfach auf Rot geht und dann quasi keiner mehr in diesen Block rein kann. Es sei denn, er ist während der roten Ampelphase aus diesem Block rausgegangen, dann gibt es irgendwie so eine Austrittskarte oder so ein Marker, der einen zum Wiederbetritt des Blockes berechtigt, und den kriegt man quasi beim Rausgehen und muss, wenn man dann wieder zurück in den Block geht, den wieder abgeben. Das heißt, die Leute, die dann einmal drin waren und während dieser roten Ampelphase rausgehen, die kommen auch danach dann tatsächlich wieder rein, solange die Ampelphase noch auf Rot ist. Es wird auf jeden Fall spannend werden zu sehen, wie du das richtig gesagt hast. Ich glaube, so ein Champions League-Auftaktspiel prädestiniert nochmal eher dafür, dass man da auch dann eher in diesen Unterrang, in diesen Stehplatzblock irgendwie rein will. Ich bin mal gespannt, wie das dann tatsächlich abläuft.
Ich auch.
Werden wir uns dann aber im Nachgang mit beschäftigen. Ich glaube, was wir auf jeden Fall heute schon sagen können oder was wir schon gesagt haben, ist, dass diese Nachfrage nach Tickets enorm groß ist. Also falls ihr ein Ticket habt, falls ihr zu den Glücklichen gehört, dann nutzt es. Falls ihr aus welchem Grund auch immer es nicht annehmen könnt, dann wäre auch, glaube ich, unser Wunsch, dass ihr es dann halt eben über die Ticketbörse der Eintracht wieder zur Verfügung stellt, damit dann andere Leute, die seit längerem Mitglied sind und da Interesse dran haben, diese Karten dann in Anspruch nehmen können. Und auf gar keinen Fall lasst euch auf irgendwelche komischen Dinger dann ein und verkauft es für den 10-fachen Preis auf irgendwelchen Plattformen, auch wenn das Geld da irgendwie in dem Moment sehr verlockend klingt. Aber wie Dennis richtig gesagt hat, der Verein will da auch sehr aktiv gegen vorgehen und dann deswegen irgendwie seine Dauerkarte oder irgendwie, was weiß ich, temporären Ausschluss von Spielen und so weiter irgendwie hinzunehmen, das ist es dann am Ende des Tages auch nicht wert. Ja. Also da bitte einfach so ein bisschen drauf achten. Und ansonsten, glaube ich, wird es ein durchaus gerechtfertigter erster Gegner für diese doch interessante und herausfordernde Ligaphase der Champions League. Also ich freue mich schon richtig drauf, wenn dann da nächsten Donnerstag die Melodie im Stadion ertönt und die Spieler dann da rauskommen. Also das wird auf jeden Fall nochmal so ein Gänsehaut-Moment und das wird stimmungstechnisch auf jeden Fall ganz großartig.
Auf alle Fälle 21 Uhr, wird spannend. Also ich bin, das ist auch wirklich jetzt so eine Situation, wo du sagen musst, es ist auf jeden Fall ein schönes Level und Messen nochmal Champions League, wenn die, du hast es gerade richtig gesagt, Gänsehaut, wenn die Musik über die Lautsprecher dann kommt. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin mal gespannt, ob auch was geplant ist von, das auch, aber auch von der Fanseite her, ob da noch was geplant ist für den Auftakt gerade. Ich bin ja nie so richtig im Bilde, wie gerade auch die Stimmung mit der Frankfurter Polizei beziehungsweise Feuerwehr und was weiß ich, was da alles immer mal dazu führt, dass es da nicht so rund läuft oder Sachen dann abgeblasen wurden kurz vorher, aber ja. Drücken wir mal die Daumen, dass ein tolles Fest bei rauskommt und da hast du gerade genau die Überleitung geschafft, auch was Zählbares bei rauskommt. Die Gruppe wird nicht einfach werden und dementsprechend wäre es schon, oder die Gruppe, besser gesagt, die ist Liga ja im Endeffekt Phase. Die Liga, genau, die Liga-Phase wird nicht einfach werden. Da wäre es schon gut, wenn du nicht gleich mit irgendeinem Misserfolg in die Runde startest. Ja. Galatasaray. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es bei denen, wie sie über den Gegneranalyse, da hätte ich gehofft, dass wir es nächste Woche machen, aber vielleicht, René, kannst du mir schon mal was mitgeben? Wie sieht es denn aus? Wie sehen denn unsere Chancen aus, deiner Meinung nach?
Ich tue mich da ganz, ganz schwer. Die türkische Liga ist absolut nichts, was ich jetzt in irgendeiner Art und Weise verfolge. Von daher kann ich dir da tatsächlich nicht großartig was sagen. Aber das wird auf jeden Fall auch da eine durchaus eine Herausforderung werden für uns. Also die werden uns das nicht leicht machen. Wie gesagt, ne, die haben auch eine große Fanbase hier, selbst wenn da nur die 3000, und ich glaube ehrlicherweise, es wird nicht bei den 3000 bleiben, da werden trotzdem ein paar mehr drin sein. Ne? Aber es wird auf jeden Fall auch da von deren Seite stimmungstechnisch irgendwie ziemlich groß werden. Also da können wir uns auf jeden Fall drauf einstellen, dass da das ein oder andere passiert. Ich gucke gerade, wann spielen die in der
Ich sehe gerade, dass die Samstag alle vier Spiele bisher gewonnen haben. Die sind Erste in der Tabelle.
Würde mich jetzt nicht wundern.
Okay.
Oh. Also, ja. Vier Spiele gewonnen in der Liga, 13-1 Tore. Ist jetzt auch eine Aussage. Ich weiß jetzt nicht, wer die Gegner waren und ob das alles irgendwelche Aufsteiger oder irgendwas waren. Wie gesagt, da türkische Liga nicht mein Metier, aber gut, die kommen dann auf jeden Fall gut gesetzt daraus. Die spielen am Samstag um 16 Uhr. Also die haben auch durchaus dann ein bisschen Zeit, sich drauf vorzubereiten. Klar, haben nochmal irgendwie die Reisethematik mit dabei, aber das ist ja auch gang und gäbe mittlerweile in so einem Fußballbusiness. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und ist jetzt nicht so ein Mitnahmegegner. Davon können wir auf jeden Fall mal ausgehen.
Ja, ja, so ist es.
Auch da volle Konzentration, aber auch das wird ja anspannungstechnisch dann einfach, ne? Wir haben es gerade eben gesagt, wenn die Musik dann da anfängt, wenn es dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen Choreo gibt, auf unserer Seite, die gegnerischen Fans werden laut sein. Also das ist ja dann nochmal eine ganz andere Form von Energie, die dann einfach durch dieses Stadion geht. Also da profitieren wir als Mannschaft dann, glaube ich, auch sehr davon.
So ist das.
Und weil du es gerade eben nochmal angesprochen hast, möchte ich nur nochmal, weil auch der liebe Tim heißt da, uns da nochmal drauf aufmerksam gemacht hat, dieses Thema mit Unstimmigkeiten, mit Polizei etc. Diese Ereignisse, die ja damals bei dem Heimspiel gegen den VfB waren, sind immer noch nicht vollständig aufgeklärt, meine Damen und Herren. Also ne, nur weil das jetzt schon bald 2 Jahre her ist, ist da immer noch nicht das Thema gegessen, auch wenn man von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft gesagt hat, man möchte eine lückenlose Aufklärung. Ja, der Staatsapparat malt da irgendwie sehr langsam. Ich glaube, es fangen jetzt demnächst da durchaus Gerichtsverhandlungen irgendwie an, aber so komplett geklärt ist das Thema immer noch nicht. Also nur nochmal zur Erinnerung, dass das doof ist, um es freundlich zu sagen.
Dazu kann man nicht viel mehr sagen, Alter. Ja.
Gut. Ich glaube, in dem Sinne haben wir aber auch unsere Punkte jetzt hier abgearbeitet für diese Woche. Oder hast du noch was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Nur, dass wir auf jeden Fall die tabellarische Situation von Galatasaray nicht zu hoch einschätzen dürfen, weil die Gegner alle, gegen die gespielt wurde, glaube ich, die letzten 4 der derzeitigen Tabelle oder letzten 5 der Tabelle sind. Unter den letzten 5, so besser gesagt, weil es waren ja nur 4 Spiele, aber ja, unter den letzten 5 der Tabelle der türkischen Liga sind. Also es waren jetzt keine Spitzenspiele, lässt ja schon mal hoffen. Er hat ja schon gedacht, hier kommt die Übermannschaft nach Frankfurt. Sind aber gut eingespielt, wird trotzdem spannend. Ansonsten nein. Ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert für Freitagabend, außer jetzt endlich den Fluch zu brechen.
Yes.
Und so, ja, das ist doch das Beste, was man hier mitnehmen kann von so einer Sendung.
So soll es sein. Vielleicht, ne, wenn das alles irgendwie hinhaut und terminlich das alles nicht irgendwie zu chaotisch wird, machen wir vielleicht nächste Woche nochmal eine kurze Sendung und schauen dann nochmal sehr explizit auf Galatasaray. Ich würde aktuell allerdings eher davon ausgehen, dass wir das nicht hinbekommen. Also von daher bitte nicht zu verärgert sein an der Stelle. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Wer die Reise nach Leverkusen antritt, auf jeden Fall die Mannschaft ordentlich unterstützen und dazu beitragen, dass dieser Auswärtsfluch dort endlich gebrochen wird. Und all denen, die das Glück hatten, eine Karte für den kommenden Donnerstag gegen Galatasaray, das Auftaktspiel in der Ligaphase der Champions League, zu ergattern, auf jeden Fall auch viel Spaß und ja, dann melden wir uns in den kommenden Wochen in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.